Jesus, wir brauchen dich, wir wollen dich, wir suchen dich. Unsere Augen sollen auf dich gerichtet sein. Wir haben Hunger und Sehnsucht nach dir. Komm und wirk in unserer Mitte. Amen. Wir befinden uns als Gemeinde in einer ganz interessanten Phase. Wir haben als Älteste so dieses Gefühl gehabt, dass Gott zu uns spricht durch diesen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 3 bis 4, als Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und wir strecken uns als Gemeinde eben gerade danach aus, wir lassen unser Herz neu von Gott durchforschen und herausfordern, dass wir Menschen sind, dass wir Christen sind, die die erste Liebe nicht verlassen haben, sondern dass wenn Gott uns heimsucht, wenn Christus zu uns kommt, dass er sagt, ich lobe dich, weil du ein Mann, eine Frau, eine Gemeinde der ersten Liebe bist. Und in dieser Zeit sind wir gerade und wir haben so ein bisschen als Zusammenfassung vom letzten Mal gesehen, dass die höchste Berufung als Christ, sowohl einzeln, individuell, als auch insgesamt als Gemeinde, ist die Berufung, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand zu lieben. Das sehen wir dann gleich schon an der nächsten Folie. Matthäus Kapitel 22 sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Dies ist das erste und das größte Gebot. Also ist das ultimativste, die nobelste Berufung, die wichtigste Berufung, die wir als Christ haben, ist Gott zu lieben. Wir haben auch weiterhin gesehen, dass diese Liebe zum großen Teil auf dem Fundament gebaut ist, Freude an Gott zu haben. Als ich das letzte Mal vor 3 Wochen gepredigt habe, habe ich euch diesen Bibelvers aus dem 1. Petrus 1 Vers mitgebracht, der auf der nächsten Folie drauf ist, wo Petrus schreibt an die Gemeinde, ihr freut euch jetzt schon, auch wenn ihr ein wenig versucht seid und traurig seid in mancherlei Schwierigkeiten, also nicht nur gute Zeiten, sondern auch schwierige Zeiten, auch in schwierigen Zeiten gilt die Berufung, Gott zu lieben, damit die Bewährung eures Glaubens zur Ehre Gottes geschehe, welchen ihr nicht seht und doch liebt. Und dann kommt eine kleine Definition, was Petrus denkt, was Liebe für Christus beinhaltet, an welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, an dem ihr euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das heißt, was Petrus hier sagt, ein Stück davon oder ein Großteil davon, was Liebe zu Gott ausmacht, ist Vertrauen auf ihn und Freude an ihm. Es ist tatsächlich so, dass Gott, wie John Piper das geschrieben hat auf der nächsten Folie, am meisten verherrlicht wird, wenn wir unsere ganze Freude an ihm haben. Gott wird am meisten verherrlicht. Er bekommt die Ehre, die ihm gebührt, wenn wir unsere ganze Freude an ihm haben. Das heißt, Freude ist der adäquate, das heißt der entsprechende Ausdruck unserer Wertschätzung an seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist so gewaltig, seine Person so faszinierend, seine Eigenschaften so wunderbar, sein Wesen so phänomenal schön, dass der adäquate Ausdruck, die adäquate sozusagen Widerspiegelung, die adäquate Antwort auf dessen, wer Gott ist, Freude an ihm ist. Freude an Gott, ihn zu lieben, ist die normale Antwort des Herzens darauf, wer Gott ist. Wenn du so eine klasse Frau hast, wie ich, ja, wo du dich einfach früh schon freust, dass du verheiratet bist, ja, eine Frau, die sich mit Aufopferung, obwohl sie wenig geschlafen hat, früh um die Kinder kümmert, ja, die Sachen anzieht, und dann auch noch lieb den Frühstückstisch kocht, ja, und dann in all ihre, den Frühstückstisch deckt, ja, und Und ich weiß, wie schwierig das ist, ja, auch für eine Frau, ja, wenn man schlecht schläft und Frauen sind emotional und so, ja, und trotzdem noch so lieb ist wie meine, ja, dann ist die adäquate Antwort auf den Wert dessen, wer sie ist, nicht, ich bringe einen Blumenstrauß und sage so emotionslos, hier, Ehefrau, meine Pflicht an dich als Ehemann, ja. Sondern ihren Wert bringe ich zum Ausdruck. Ihr Wert wird geschätzt, indem ich Freude an ihr empfinde und die Freude an ihr ausdrücke. Indem ich, wenn sie so oft wie möglich einfach sage, ich bin so froh, dass ich die beste Frau der ganzen Welt geheiratet habe. Wie habe ich das jemals verdient? Ja, das heißt, an diesem Beispiel sehen wir einfach, das Herz muss eine adäquate Antwort geben auf den Wert des anderen, den Gott dir in dein Leben stellt. Und da ist es bei Gott nur selbstverständlich, aufgrund des unendlich überragenden Wertes, den er besitzt, dass unser Herz jubelt für das, was er ist und wen wir an ihm haben. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das waren ja nur die Vorrede. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute. Was passiert oder wie gehen wir damit um, wenn wir im Alltag diese Freude nicht empfinden? Ja, vielleicht kannst du dich daran erinnern an den ersten Petrusbrief. Vielleicht die nächste Folie mal bitte. Die Leute da im ersten Jahrhundert, die sagen, die freuen sich mit unaussprechlicher und herrlicher Freude und wir sitzen hier auf unseren Stühlen oder in deinem Sessel und du hast deine Bibel vor dir und denkst, das ist ja schön, dass die dich freuen. Ja, ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ja, ich habe inzwischen jetzt schon eine reichlich 20-jährige Geschichte als Christ hinter mir. Mir geht es nicht so, dass ich jeden Tag aufwache mit einer unaussprechlichen Freude, ja, die den ganzen Tag anhält. Es gibt Tage, Wochen und ich weiß, kann mich auch erinnern, es gab Monate in meinem Leben, ich erzähle euch dann gleich was davon, wo ich wenig oder fast nichts von Gott gespürt habe und auch keine Freude empfunden habe, zu ihm zu gehören. Es war irgendwie so furchtbar, ja, aber ich erzähle euch gleich noch was davon. Und ich glaube, den meisten von uns, die ein bisschen Christsein hinter sich haben, die wissen, dass das auch ein Teil des Christseins ist. Was machen wir damit? Und es gibt nicht eine Pauschalantwort auf diese Frage, sondern ich bringe euch heute zwei Pole, wie eine Art zwei Extreme. Was man in dieser Situation macht, die sind sich in sich selbst total gegensätzlich. Und man muss immer ein bisschen abwägen, in welcher Situation man sich gerade befindet, um zu wissen, was trifft in diesem Augenblick auf mich zu und wie gehe ich in diesem Blick mit der Situation um. Es kann sein, dass für dich nur eins von beiden zutrifft oder es kann sein, dass beide gleichzeitig dran sind. Und die zwei Dinge, die zwei unterschiedlichen Enden, die ich euch mitgebracht habe, was man tut, wenn Freude an Gott fehlt, wenn es an Liebe an Gott mangelt und wenn man auch seine Liebe wenig spürt im Leben, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite möchte ich euch ermutigen heute, mit allen Mitteln zu kämpfen, dass Freude an Gott und Liebe zu ihm der Normalzustand in deinem Leben wird. Und auf der anderen Seite möchte ich dich ermutigen, wenn Freude an Gott in deinem Leben fehlt, dich auszuruhen, nichts zu tun und einfach darauf zu vertrauen, dass Gott dich liebt und dass Gott mit dir ist, selbst wenn du ihn nicht spürst oder keine Leidenschaft für ihn empfindest. Merkt ihr, dass die beiden Sachen ganz unterschiedlich sind? Okay, dann lass uns mit dem ersten anfangen. Das allererste ist, mit allen Mitteln kämpfen. Der Status quo, stell dir mal vor, du sitzt so einfach da, ja, und du sagst so, na, ist schön, dass die anderen da so alle Lobpreis machen, so, ich empfinde eben einfach nichts für Gott, so, ich finde das nett, aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt so Liebe in meinem Herzen, ja, und ich bin begeistert von Gott, ja, und dann sitzt du einfach da und sagst so, ach, na ja, was soll's, was kommt, das kommt, was da ist, das ist da, was nicht da ist, das ist nicht da. Dieser Status quo ist als Christ absolut unakzeptabel. Also nicht auf längere Zeit. Wenn Gott so unwahrscheinlich faszinierend ist, wenn seine Herrlichkeit so gewaltig ist, können wir uns nicht damit zufrieden geben, dass in unserem Herzen keine Reaktion auf seine Größe und seine Herrlichkeit erfolgt. In dem Augenblick müssen wir kämpfen. In dem Augenblick müssen wir unsere Energie darauf einsetzen, zu sagen, ich will, dass mein Herz brennt für dich. Langweilig einfach auf der letzten Bank sitzen und zu sagen, ach, ich habe die letzten 5 Jahre einfach nur zugeguckt und bin so mitgelaufen, ja, irgendwie komme ich schon vorbei. Funktioniert nicht. Du läufst an deiner höchsten Berufung, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu lieben, vorbei. Es wäre katastrophal, dich zufrieden zu geben mit diesem Status quo. Matthäus 10, Vers 37 sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist nicht würdig meiner. Nun haben wir meistens, weil wir schlechte Verhältnisse zu unserem Vater und Mutter haben, ja, kein Problem damit. Ja. Und wenn da gestanden hätte, wer Vater, wer Schwiegermutter oder Schwiegervater mehr liebt als mich, ja, hat kein, das wäre ganz leicht. Ja. In unserem Leben sind es andere Dinge, ja. Und auch in meinem Leben sind es Dinge. Ich kann mich daran erinnern, dass ich erst am Samstag, ja, auf der Couch gesessen habe, weil ich gedacht habe, dass Gott mir was schenkt, ja, in meinem Leben. Und so ein kleiner Minitraum hat sich vorerst mal so zerplatzt, ja, oder scheint am Platzen zu sein, ja. Und ich saß auf meiner Couch und ich habe geschmollt. Ich habe geschmollt, ja. Und dann hat sich meine Frau nicht neben mir hingekniet und hat zu mir gepredigt, ja. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich benehme mich wie ein Heide. Ja. Und dann habe ich mich nicht nur geärgert, dass meine Pläne futsch sind, sondern dass ich auch mich noch wie ein Heide benehme. Ja. Aber das ist einfach manchmal so. Ja. Manchmal scheint Gott mit seinem Licht in unserem Herzen und fragt uns immer wieder neu, bin ich genug? Bin ich dein Ein und Alles? Oder liebst du mich, weil ich das mache und das mache und das mache und das mache. Und ich glaube, Gott will immer wieder, dass wir seine guten Gaben annehmen, dass wir sie suchen, aber wenn sie mal nicht da sind, dass wir sagen, du bist genug für mich. In der Zeit, wo es uns an Leidenschaft für Gott mangelt, müssen wir tatsächlich kämpfen. Und ich sage bewusst kämpfen. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12, sagt Paulus an Timotheus, seinen so Ziehsohn, seinen, keine Ahnung, den er so unter seine Fittiche genommen hat, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist mehr als nur, warte mal ab, irgendwann wird es Gott dir schon schenken. Kämpfen bedeutet, alle Energie für dieses eine Ziel einzusetzen. Im Krieg geht es darum, alle Kraft auf eine Sache zu fokussieren, nämlich unbedingt zu gewinnen. Im Krieg ist es völlig egal, ob die Uniform sitzt oder nicht. Im Krieg ist es egal, ob es Nachmittag Kuchen gab oder nicht. Im Krieg ist eine Sache wichtig, auf die man all seine Energie einsetzt. Und das ist, was Paulus hier meint. Es gibt Sachen, da muss man sich im christlichen Leben anstrengen, Prioritäten setzen, Energie aufwenden und kämpfen. Und es scheint es sehr paradox zu sein, Liebe für Gott, Freude an ihm zu empfinden, es klingt so passiv, das muss doch etwas sein, was einem zufällt. Ja? Das klingt so harmonisch und kämpfen klingt so militant nach Anstrengung. Und es ist tatsächlich so, dass dieses scheinbare Paradox zusammengehört. Gott zu genießen, funktioniert nicht wie bei einer DVD, ja, oder wie beim, keine Ahnung, YouTube-Video, wo entweder es ist lustig oder es ist nicht lustig. Ja, du guckst dir das als passiver Zuschauer an und sagst, nett oder nicht nett. Ja, und ich denke, es gibt viele Christen, bei uns nicht, aber in anderen Gemeinden, die kommen in den Gottesdienst und die kommen so mit der Haltung, na mal sehen, was sie mir heute so bieten. Mal sehen, was mir so an Unterhaltung geboten wird. Und dann, wenn man zur Tür raus ist, wird kritisiert, ja, wo die Unterhaltung schlecht war. Ja, dass zum Beispiel hier dieser Gitarrenspieler ja da 2 Noten heute gespielt hat, ja, die passen überhaupt nicht rein, ja. Aber die Einstellung sollte ganz anders sein. eine Einstellung. Du kannst nicht einfach so erwarten. Ja? Du kannst nicht in ein Gebetstreffen kommen und in den Gottesdienst kommen und sagen, ich warte mal, was mir geboten wird, und wenn es mir nicht passt, meckere ich danach. Ja? Eine Einstellung, in den Gottesdienst zu kommen, habe ich euch mitgebracht, wie Paulus das sagt, im 2. Korinther 1, Vers 24. Da sagt Paulus, wir sind nicht Herren über euren Glauben. Ja? Also der bestimmt nicht in deinem Leben, wo es lang geht, sondern du lebst deinen Glauben in Eigenverantwortung gegenüber Gott. Und dann definiert er, was er als Apostel und Prediger, was seine Rolle ist. Und dann sagt er, wir sind Arbeiter mit euch an eurer Freude. Das heißt, das Ziel, das auch Paulus gesetzt hat von seinem Dienst, war deine Freude. Er wollte, dass eine Gemeinde, die er dient, Freude an Gott zunimmt. Und er hat nicht gesagt, ich bin der Chef, sondern er hat gesagt, ich bin Arbeiter mit dir. Die Aufgabe des Paulus und die Aufgabe des Predigers ist es zu arbeiten, sich hinzusetzen und zu gucken, wie kann ich es der Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes, schmackhaft machen. Und dann bist du nicht nur Zuschauer und Zugucker, sondern du arbeitest mit. Ich arbeite, indem ich rede, und du arbeitest, indem du mit einer gewissen Einstellung hörst. Du arbeitest an deiner eigenen Freude mit, indem du sagst, Gott, lass mich durch diesen Tor ein Stück von deiner Weisheit erleben. Ja? Ich mag seine Stimme nicht. Ja? Er redet viel zu schnell. Ich will trotzdem ein Stück von deiner Herrlichkeit sehen. Diese Einstellung musst du einfach mitbringen, wenn du Arbeiter mit dem Prediger sein willst an deiner Freude. So, manchmal ist dieser Platz, wenn es an Leidenschaft für Gott in unserem Leben fehlt, ist unsere Aufgabe, die Waffen zu ergreifen und dafür zu kämpfen. Es kommt nicht immer automatisch. Und der Kampf liegt hauptsächlich darin, zu sehen und zu schmecken, wie gut Gott ist. Das fällt einem oft nicht zu. Das muss man sich erkämpfen. Und du erkämpfst dir das in viel verschiedene Art und Weisen. Du beseitigst den Freudenkiller aus deinem Leben, die Kompromisse, die man mit Gott macht. Du schaufelst dir bewusst Zeit frei von deinem Handy, von deinem Laptop, von Facebook und Co. Und wo du sagst, diese nächste Viertelstunde gilt meine Aufmerksamkeit, wo ich bewusst mich auf den Sessel setze und sage, Gott, ich brauche ein Wort von dir. Ich will dich hören, ich will dich schmecken, ich will dich sehen. Das ist die Art und Weise, wie wir für unsere Freude kämpfen. Und ein Stück auch, wie wir für unsere Freude kämpfen, ist, dass wir uns einbringen in das, was Gott mit dieser Welt vorhat, und sagen, Gott, wie kann ich dazu beitragen, dass deine Größe weitergegeben wird an diejenigen, die mich nicht sehen. Okay, erster Punkt verstanden? Gut, dann können wir jetzt zum zweiten Punkt kommen. Jetzt kommt der gemütliche Teil, das Ausruhen. Es gibt Zeiten, wo wir als Christen alles richtig machen, wo wir gekämpft haben und kämpfen und uns dennoch wenig geliebt fühlen und Freude an Gott kaum spürbar ist. Und ich will euch einfach mit diesem Gefühl dann gleich nach Hause entlassen, dass diese Zeiten nicht normal sind und völlig normal sind. Sie sind nicht normal, weil man sich nicht mit ihnen zufrieden geben soll. Sie sind nicht normal, wenn du sagst, so ist es eben, so bin ich eben, kann auch nichts an ändern. Aber es ist normal, weil diese Zeiten die durchgängige Erfahrung der Männer und Frauen Gottes seit Jahrtausenden sind. Im Psalm 22 schreibt einer dieser Männer, von dem wir wissen, dass er ein Liebhaber Gottes war, folgende Zeilen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist weit entfernt davon, mir zu helfen, zu hören auf die Worte meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und des Nachts habe ich keine Ruhe. Ein Liebhaber Gottes, der kämpft, der gesagt hat in anderen Psalmen, du bist mein Erbteil, du bist mein Fels, du bist mein Heil, du bist mein Alles, erlebt Zeiten, wo er sagt, ob ich tagsüber dich suche, ich finde dich nicht. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann und frage, wie soll das jemals ausgehen, bist du einfach weit weg. Die Zeiten, wo wir Gott nicht erleben, sind normal. Es ist einfach dieses eigenartige Phänomen, dass obwohl Gott uns liebt, dass es immer wieder diese Zeiten gibt, wo Christen ihn nicht erleben. Und das liegt an ganz unterschiedlichen Ursachen. Es liegt zum Teil an unserer Natur. Manche von uns sind einfach melancholischer veranlagt als andere. Es ist überhaupt keine Wertung da drin. Es ist einfach so. Manche Leute sind von Natur aus frohe Naturen. Und andere müssen damit leben, dass sie von Natur aus eher pessimistischere Menschen sind. Warum Gott das jetzt so gemacht hat, warum er uns in unseren Gefühlen so unterschiedlich gemacht hat, keine Ahnung. Ja, ich guck hier rein und ich sehe einige von euch, von denen ich weiß, sie sind extrem rational denkende Menschen, ganz wenig Gefühle, ja. Und das ist positiv, ein Vorteil und ein Nachteil, ja. Das ist ein Nachteil, weil die Leute zu mir kommen und sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und die Leute alle so diese Schmuselieder, so diese Vineyard, oh Jesus, Jesus, ja, die sitzen im Lobpreis und sagen, warum kann man nicht einfach normal, verstandesmäßig, ja? Warum muss man so? Und dann haben die aber den riesengroßen Vorteil, weil die kennen die Krisen nicht oder die sind mit diesen Krisen nicht vertraut, entmutigt zu sein. Die wissen nicht dieses Gefühl, früh aufzustehen und für nichts eine Lust zu haben, ja. Was für gefühlsmotivierte Leute wie ich, ja, ist es extrem wichtig, ja. Ich brauche früh so einen Anschub an Emotionen. Wenn ich den nicht habe, denke ich schon, oh Gott, was ist denn heute los, ja. Aber die Leute, die stehen einfach auf, weil der Wecker klingelt, ja. Es ist ein Vorteil, ja. Warum das so ist, ja. Warum manche Leute so und andere Leute so sind, ist einfach so, ja. Und manche von uns sind einfach von Natur aus melancholischer und müssen einfach mit dieser Art von Natur leben und versuchen, damit Gott gerecht zu werden. Ja? Warum Gott dich jetzt so gemacht hat als andere, die von Natur aus frohe Naturen sind, weiß ich nicht. Es gibt Zeiten, ja, wo Christen unter Depressionen leiden. Und wenn du eine Depression hast, ja, spürst du nicht Gottes Liebe oder Freude an ihm. Und das ist ganz eigenartig, ja, wie unsere Natur, wie unsere Gefühle so mit uns spielen, ja. Also wenn ich ein paar Tage schlecht geschlafen habe oder zu wenig geschlafen habe, ja, fühle ich mich total, ich sag's mal so, Lutherdeutsch, ja, beschissen einfach, ja. Da passt nichts mehr, da habe ich Angst vor der Zukunft, da empfinde ich nichts für Gott, ja, dann lese ich in der Bibel und ich merke einfach nichts und es liegt nur daran, weil ich schlecht geschlafen habe. Ja, wie kann denn das sein? Du denkst so, Mensch, das sind doch geistliche Sachen. Ja, Gott lieben ist doch was Geistliches, hat doch nichts mit deinem Schlafen zu tun. Aber da gibt es einfach eine Interaktion, die ist, keine Ahnung, unerklärlich, wie das sein kann, dass unsere physische Natur solchen Einfluss auf unser geistliches Empfinden haben kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, nachdem ich in Südafrika Gott kennengelernt habe, ungefähr 3 Monate danach, habe ich einen Termin mit dem Pfarrer gemacht in der kleinen methodistischen Kirche und habe bei ihm gegenüber am Schreibtisch gesessen und habe gesagt, es ist was ganz Schlimmes passiert. Ich sehe keine Visionen mehr. Der Engel Gabriel kommt nicht mehr und spricht nicht mehr mit mir. Ich empfinde nichts mehr von Gott, mit Gott, ja. Und ich saß da auf seinem Stuhl und habe gesagt, irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Es muss irgendeine Katastrophe passiert sein, ja. Hat Gott aufgehört, an meinem Leben zu wirken? Ist er woanders oder so, ja? Und der Pfarrer hat mir dann gesagt, ach, du erlebst das, was jeder Christ erlebt, ja? Als ich mit meinem Studium fertig war, bin ich zurück nach Dresden gekommen. Und das war die dunkelste Zeit meines Lebens. Ich bin im September zurückgekommen nach Deutschland. Das ist sowieso immer nie gut, nach dem Sommer zurück nach Deutschland zu kommen, ja? Und ich bin so ein Sonnentyp, ja, und in Kansas City ist Prärie, da scheint die Sonne die ganze Zeit und wenn da mal 2 Tage nicht die Sonne geschienen hat, ja, dann haben die Studenten immer in ihren Morgengebeten schon gesagt, ach Gott, wo ist die Sonne, ja. Und ich komme zurück nach Deutschland und es war einfach, viele Sachen sind schiefgelaufen in meinem Leben oder da waren einfach die Umstände nicht so, wie ich sie mir erhofft habe. Ja, das Wetter war nicht so toll. Es gab kein American Football in Deutschland zu gucken, ja, und keine Freunde, die es interessiert hat. Und einige meiner Freunde, die gesagt haben, wir bauen eine Bibelschule mit dir auf, wir machen mit, ja, wir ziehen das Ding ganz groß auf. Ich arbeite nur noch 50% und den Rest machen wir was zusammen, ja. Hatten sich plötzlich ein Haus gekauft und waren mit dem Haus beschäftigt, anstelle mit einer Bibelschule, und da war dies und das und alle waren weg, ja. Fast alle, ja. Und ich saß da und wusste keinen Rat mehr, wofür ich überhaupt studiert habe. Und es waren einfach so viele Sachen nicht in Ordnung in meinem Leben, also von Umständen her, dass ich mich versucht habe, dort zu trösten, wo ich immer den meisten Trost herbekommen habe, im Johannesevangelium. Und ich habe dieses Evangelium, wo ich immer reingeguckt habe, ja, und dran denken, ich bin so ein Gefühlsmensch, ja. Immer wenn ich Johannes aufgeschlossen habe, ja, und gehört habe, wie Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ja, da kamen die Schmusegefühle und ich habe gesagt, du bist der Weg, du bist alles, du bist mein Leben, ja. Und ich gucke in das Johannesevangelium rein und es war tot. Es war tot, tot, tot. Es war wie, als wenn ich Pitti Platsch und Schnatterinchen lese, ja. Da kam nichts, nichts an Gefühlen. Zero, überhaupt nichts. Ja. Und es hat mich extrem beunruhigt. Und ich hatte, obwohl ich 8 Jahre lang Theologie studiert habe und eigentlich eine frohe Natur bin, ich hatte keine Theologie für Leid. Ich hatte keine Theologie dafür, für melancholisches Christsein, dass das auch normal ist. Ja. Ich kannte nur frohe Natur. Und ich war zutiefst besorgt und diese Sorge hat die ganze Sache nur noch verschlimmert. Und ich bin bis dahin gekommen, dass ich einfach nur apathisch auf einem Stuhl gesessen habe und gesagt habe, es ist alles vorbei. Du hast völlig umsonst studiert, weil ich hatte nichts, wofür ich Leidenschaft hatte, am Sonntag zu predigen, ja. Ich hatte eine Pastorenstelle und sollte den Leuten irgendwas erzählen von Gott lieben und ich saß zu Hause und mir war alles egal. Und ich habe es mehreren guten Freunden zu verdanken, ja, dass ich durch diese Zeit durchgekommen bin. Einer von denen ist Stefan Adam, der mit mir in der WG gewohnt hat, der ein Freund war wie kein anderer. Und ein anderer Freundesehepaar sind Paul und Jean Wemmer in Amerika. Und wenn ich zu denen gekommen bin und die besucht habe, ja, hat Jean einfach mir ein schönes Stück duftenden Kuchen hingestellt und Paul hat gesagt, gib dir erstmal eine Rückenmassage und dann hat er so meinen Kopf so in die Hand genommen und gesagt, Dirk, du denkst zu viel, ja, gib deinem Gehirn mal Ruhe, ja. Über 3 Monate, ja, war ich melancholisch, melancholisch, melancholisch und es war nicht mein Glaube, sondern es war der Glaube von anderen Menschen, der mich durchgetragen hat, der mir Hoffnung gegeben hat und der mich wieder dahin gebracht hat, dass einfach die dunklen Wolken in meinem Leben vorbei waren, ich wieder Gott gesehen habe, ich ihn geschmeckt habe und gesagt habe, Gott, du bist so gut, ich will dich predigen und deine Herrlichkeit verkündigen. Diese Zeiten der Schwierigkeiten, von denen man Gott nicht erlebt, sind ganz normal. Und du kannst dich beruhigt zurücklehnen, dass du in dieser Zeit nicht allein bist. Dass du in einer Gemeinde bist, die dich trägt, die dich begleiten wird. Dass wenn du keinen Glauben mehr an Gott hast, andere Leute Glauben für dich haben. Dass wenn du nichts mehr für Gott empfindest, wir dich mittragen bis zu dem Punkt hin, wo du wieder voller Feuer für Gott bist und andere tragen kannst. In dem Augenblick, wo wir Liebe für Gott nicht empfinden und uns auch nicht geliebt fühlen, ist es nicht unsere Aufgabe, uns selbst zu geißeln, uns selbst etwas hervorzubringen, was wir in unserem eigenen Leben nicht hervorbringen können. Sondern in diesem Punkt ist es auch manchmal einfach gut, sich auszuruhen und darauf zu vertrauen, dass Gott größer ist und dass er uns trägt und dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Ich habe euch 2 Bibelstellen aus dem 1. Johannesbrief mitgebracht. Zuerst mal den 1. Johannes 3, Kapitel 18 und dann 4, Vers 19, da heißt das, da schreibt Johannes, Kinder, lasst uns nicht nur mit Worten lieben, sondern in der Tat und Wahrheit. Okay, das ist klar, ja, christliche Aufgabe, nicht nur mit Worten, sondern in der Tat, in der Praxis, für andere da zu sein. Und jetzt sagt Johannes was ganz Interessantes. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm zur Ruhe bringen. Das heißt, Johannes schreibt hier Folgendes: Wenn du mit Christen lieb hast, mit Worten und mit Taten, ist das ein Anzeichen, dass du echt bist, dass du ein echter Christ bist. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt kommt die Situation, wo Johannes, er will sagen, christliche Nächstenliebe ist Pflicht. Du kannst nicht Christ sein, du kannst nicht echt sein, du kannst nicht zu Gott gehören ohne christliche Nächstenliebe. Aber jetzt passiert Folgendes, dieses Aber. Aber wenn unser Herz uns verdammt, das heißt, es gibt Zeiten im Leben von Christen, wo unser Gewissen uns verdammt, dass wir nicht genügend christliche Nächstenliebe haben. Und dann sagt Johannes nicht, wenn dein Herz dich verdammt, ist das ein Anzeichen, dass du Gott nicht lieb hast. Sondern er sagt Folgendes: Wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott größer als unser Herz und er weiß alles. Das heißt, was Johannes jetzt hier sagt, ist, manchmal gibt es Zeiten im Leben eines Christen, dann erzählt dir dein Gewissen etwas, was nicht wahr ist. Es gibt Zeiten, wo die Beziehung mit Gott vollkommen in Ordnung ist und dein Gewissen sagt dir alles andere. Und in diesem Augenblick, schreibt Johannes, in diesem Augenblick gilt es, das Gewissen beiseite zu legen und zu sagen, Gott, du bist größer als mein Gewissen. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle, ich bin nie genug. Ich spüre deine Liebe nie, wie andere Leute sie lieben. In diesem Augenblick, sagt Johannes, gilt es einfach zu sagen, Gott, du bist größer. Du weißt alles. Wenn ich es nicht sehen kann, du siehst meinen Glauben, mein Vertrauen an dich. Wenn ich es nicht spüren kann, du siehst, dass ich im Innersten des Innersten dich eigentlich liebe. Das ist das Ausruhen. Und ein Kapitel später schreibt Johannes, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Johannes will die Leser ermutigen, dass unsere Beziehung mit Gott nicht auf dem Fundament gebaut ist, dass wir ihn lieben, sondern das Fundament des Christseins ist, dass er uns geliebt hat. Und dieses Fundament hält. Dieses Fundament ist sicher. Dieses Fundament ist unveränderlich. Selbst wenn unsere Gefühle sich verändern, wenn unsere Hingabe an Christus schwankt, dieses eines wird sich nie ändern, dass Christus dich liebt und dich erkauft hat mit seinem Blut und dass du vor ihm stehst, zu seinem Angesicht gerecht, reingewaschen, heilig und dass alles okay ist, wenn alle Umstände und alle Gefühle dir was anderes sagen wollen. Und dann steht in meinen Predigtnotizen, erzählt das Beispiel mit dem Flugzeug. Und das hat André mir geklaut. Nee, er ist heute. Ja, genau, das ist das Letzte. Das André kam heute früh zu mir und meinte, du, ich habe so dieses Bild von diesen Wolken, ja, wo wir nichts erleben in unserem Leben von Gott. Ja, und dann scheint da die Sonne und die Sonne scheint immer. Ja. Und ich sage so, André, steht hier, kannst du mir glauben, ja, schon fertig, ja, kein Schmu. Ihr wisst ja, ich bin so ein Sonnentyp, ja, also habt ihr inzwischen mitgekriegt, ja, also wenn die Sonne scheint, es muss nur die Sonne scheinen und ich fühle mich von Gott geliebt, ja. Im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März muss ich dafür kämpfen, ja, dass ich muss dafür kämpfen, dass ich Gottes Liebe spüre, ja. Im April geht das wieder ganz automatisch. Ich bin mehrmals schon im November geflogen. Genau, Licht an. Ich bin mehrmals im November geflogen, ja, und du bist auf dem Flughafen, ja, und du denkst einfach nur, ist das überall öde hier, ja? Und du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass irgendwo die Sonne scheint, ja? Und du wirst es kaum glauben. 500 Meter, nur 500 Meter machen den ganzen Unterschied, ja? Das Ding startet, ja? Es braucht Sekunden, ja? Plötzlich durchbrichst du diese Wolkendecke, das ist einmal, wenn es so schuckelt, so blablabla. Und nachdem es geschuckelt hat, hört es auf zu schuckeln, ja? Und die Sonne scheint, ja? Und du kannst es gar nicht glauben, ja? Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, ja? Dass du denkst so, warte mal, es war doch November, ja? Und die Leute machen alle diese Rollos runter, ja? Weil die Sonne zu doll scheint. Summa summarum, das Ganze, die Sonne scheint immer. Gott liebt dich immer. Deine Beziehung mit ihm ist fest und sicher. Egal, ob die Wolken der Melancholie über dich einherziehen. Die Sonne ist da, die Beziehung mit Gott ist in Ordnung, auch wenn wir wenig Freude und wenig Leidenschaft für Gott empfinden. Und da höre ich einfach am besten auf, auch weil André sonst mich haut, bete einfach noch, dass wir einfach diese feine Balance in unserem Leben bewahren, ja, und dass wir diese Kunst hinkriegen als Christen. Wenn wir wenig Leidenschaft für Gott haben, uns nicht damit zufrieden zu geben, aber auf der einen Seite wir auch nicht uns selbst geißeln, uns selbst zu martern, sondern dass wir Gott vertrauen in diesem Augenblick und sagen, du liebst mich, die Welt ist in Ordnung.
Okay. Ja, ich denke, wir haben noch Zeit, dass wir ein Lied singen können und ich bete die Musiker nach vorne. Und ich hatte es auf dem Herzen, das zu unterstützen, dass Dirk noch für uns betet. Und vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen und unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne besonders die ermutigen, die gerade durch so eine Zeit gehen. Ja, ich habe es auf dem Herzen, damit es dann auch nie irgendwie vielleicht komisch oder peinlich wird. Aber ich dachte besonders auch für die zu beten, die vielleicht gerade so sehr viele Wolken über sich spüren und die Sonne Gott nicht so gerade erleben können, dass Dirk für euch betet. Und ja, lasst uns mal die Augen schließen. Die Band kann dann auch gerne schon anfangen zu spielen. Und wenn du so ein Statement geben möchtest, sagst, Gott, ich wünsche mir, ja, einfach da zu sein und dir zu vertrauen, no matter what, was auch immer. Vielleicht kannst du deine Hand heben oder wie auch immer, dass du das Gott zeigst und dass Dirk für dich und für uns betet.
Vater, ich bete jetzt einfach zuallererst für alle deine Kinder, denen es schwerfällt, die beständige Liebe und die Zuneigung Gottes zu spüren und sich zu eigen zu machen. Ich bete für euch, dass die Barmherzigkeit Gottes euer Herz erfüllt, dass die Gnade Gottes euer Herz bewegt und dass ihr euch zurücklehnen könnt und Ruhe und Frieden darin findet. Dass das Fundament deiner Beziehung nicht ist, wie sehr du Gott liebst oder welche Gefühle du für ihn empfindest, sondern dass das Fundament deiner Beziehung ist, dass Christus dich liebt und dass Christus dich erkauft hat, dass du mit Haut und Haaren Christus gehörst und niemand und aber auch nichts dich aus seiner souveränen Hand reißen kann. Ich bete für dich, dass du diese Fähigkeit von Gott bekommst, dich zurückzulehnen und zu sagen, egal ob die Sonne scheint, egal ob die Novemberwolken durch mein Leben ziehen, Christus trägt mich. Und ich bete für dich, dass Gott dir dieses Vorrecht schenkt, treue, liebende Freunde an deine Seite zu stellen, die dich begleiten, die dich ermutigen, die dir nicht aufhören, SMS zu schicken, dass Gott mit dir ist. Und ich segne uns Ganzes als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, voller Barmherzigkeit, die wir einander tragen, die wir einander lieben, dass wenn ein Teil des Leibes schmerzt, dass es uns allen wehtut und dass wir die tragen, die einfach mit einem Bein humpeln und dass wir einem halben Jahr später die Rollen tauschen und dankbar sein können, getragen zu werden. Und ich segne uns auch alle, dass wir kämpfen für Gott, für Leidenschaft für Gott, nicht als schwere Aufgabe, sondern als Vorrecht sehen. Dass du den Ruf in deinem Herzen empfindest, dass es eine noble Aufgabe ist, die Waffen zu ergreifen und zu sagen, ich will in meinem Leben Christus lieben über alles. Ich segne euch, dass Christus euch nahe ist, dass Christus euch begleitet und dass ihr nächste Woche seine Gegenwart und seine Größe spürt und erlebt und ihr euch an ihm erfreuen könnt. Amen und Amen.